Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Ostern, das verbinden ja viele mit, nicht, was, wenn man so ARD und ZDF reinguckt, Ostermärsche, Ostereier, Osterfeuer, alles Mögliche, was da so brennt, wo lustig ist. Ja. Und ja, an der Universität hat man es schwer, wenn man von der Auferstehung redet. Auferstehung heißt da, laut Bultmann, der ist nicht leibhaftig auferstanden. Nein, nein, das geht gar nicht, weil das dem Weltbild, dem Modernen, völlig fremd ist. Auferstehung heißt, er ist in die Botschaft, in das Kerygma auferstanden. Also bitte nicht leibhaftig, das Grab war nie leer, nach moderner Theologie. Das heißt, weil das Grab nicht leer war, gibt es auch keine leibhaftige Auferstehung. Und wenn wir jetzt 1. Korinther 15 anschauen, dann sehen wir, da müssten eigentlich die Professoren dort an den theologischen Hochschulen alle ihr Geld abgeben, weil Paulus sagt, derjenige, der das behauptet, Jesus ist nicht leibhaftig auferstanden, das ist der größte Schwindler, den es überhaupt gibt, und der betrügt sich selber. Also wir sehen, dass die Frage nach der Auferstehung eine ganz zentrale Frage ist, die zentrale Frage eigentlich überhaupt. Wäre Jesus nicht auferstanden, ja, dann würde ich hier nicht stehen und du dort nicht sitzen. Dann können wir auch Märchenbücher lesen oder sonst irgendwelche schönen Ergüsse uns machen. Das wäre völlig gleich. Zweimal in einer Gemäldegalerie, da hingen viele Gemälde, wunderbare Exponate. Und ein Gemälde wurde von einem Schachmeister besucht. Er hat sich das genauer angeschaut und blieb dann eine Weile vor diesem Gemälde stehen und dachte, aua, irgendwas stimmt da nicht. Es bildete ab zwei Schachspieler, der eine der Teufel und der andere ein junger Mann. Und der Teufel war hoch erfreut, dass er den Mann, der neben ihm und vor ihm saß, zerknirscht schachmatt gesetzt hat. Der Schachmeister hat dieses Bild genauer betrachtet und immer wieder schaut er auf die Figuren und denkt, da stimmt irgendwas nicht. Er hat dann mit dem Kurator, also mit dem Ausstatter gesprochen und sagte, da stimmt was mit dem Bild nicht. Der Kurator sagte, naja, ich weiß nicht so recht, kann dazu nichts sagen, bin nicht unbedingt der große Schachspieler. Da müssen Sie schon mit dem reden, der das Bild gemalt hat. Gesagt, getan. Er hat vermittelt und dann hat der Schachmeister mit diesem Maler gesprochen und er hat dann dem gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Oh, der Grafiker, der Maler, der sagte, na, ich weiß auch nicht so recht, ja. Dann nahm der Schachspieler sein Schachbrett raus, setzte die Figuren, wie er sie dort abgebildet sah, auf dem Schachbrett analog auf. Und dann zeigte er dem Maler, er machte noch einen Zug mit dem König und dann war nicht der junge Mann schachmatt, sondern der Teufel. Das ist mir so ein Stück weit zum Gleichnis geworden, ja, dass dieser junge Mann noch einen Zug gehabt hat. Das Gleichnis, ja, wenn wir es jetzt übertragen, Jesus ist gekreuzigt, die haben ja alle schon die Hände gerungen und haben gesagt, ja super, endlich ist dieser Querulant hier weg. Ja, zuerst brüllen sie Hosianna und Tage später kreuzige ihn. Und jetzt haben sie gedacht, endlich ist ein Sack, der kommt nicht mehr raus, Steigerung von Tod ist Tod, Mausetod, Rattentod. Toter geht nicht, wer am Kreuz stirbt, der kommt nicht wieder raus. Tja, so hat sich der Teufel gedacht und Jesus hat doch noch einen Zug gehabt, wie auf diesem Schachbrett. Und jetzt ist dieser Durcheinanderbringer, dieser Diabolos, schachmatt. Man könnte es fast so sagen. Und das ist eigentlich unsere Botschaft. über die wir uns freuen können. Jesus hat den letzten Zug, da kommt nichts mehr. Und wenn Jesus den letzten Zug hat, dann hat er auch alle Macht in der Hand. Durch seine Auferstehung hat er alles überwunden, was es nur irgendwie in dieser Welt gibt. Alles ist besiegt, alles ist Schachmatt. Albert Camus, der große Philosoph der Franzosen, von ihm stammt das Wort, ob er Christ war, weiß ich nicht so genau, aber manchmal sagen die Philosophen auch nicht Sachen, die unbedingt verwerflich sind. Er sagt, Christus ist gekommen, zwei Hauptprobleme zu lösen, das Böse und den Tod. Weißt du, wenn wir auf der Straße sind, mit Leuten reden, dann da reden die viel über Kirchengeschichte und was schimpfen die nicht alles und ganz furchtbar. Und dann sage ich, Moment, ist alles richtig, was sie sagen, aber das ist nicht der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Die zwei Fragen, die Sie und ich bis ins Mark hinein treffen, sind, was ist mit meiner Schuld, mit dem Bösen und was kommt nach dem Sargdeckel? Hat mir noch keiner gesagt, interessiert mich nicht. Sondern genau das ist eigentlich das Thema, was uns angeht. Diese zwei Hauptprobleme, das sind die Probleme der Menschheit seit Urzeiten. Ja, die Frage nach dem Bösen, nach der Schuld und die Frage, was kommt nach dem Tod? Was ist mit dem Sargdeckel? Ist dort Schluss oder geht es da weiter? Unablässig haben die Leute in den Jahrtausenden zuvor sich über diese zwei Fragen Gedanken gemacht. Und nun sagt Camus, Christus ist gekommen, um diese zwei Hauptfragen überhaupt zu lösen. Nicht durch lange Diskussionsdebatten, da, wie denkst du und wie denk ich, auch nicht durch ganz neue Denkmodelle, wie es vielleicht die Evolutionslehre wäre und die Schöpfungslehre, ein Modell. Nein, das Böse und der Tod bleiben für unseren Verstand immer große Fragezeichen. Christus hat diese Frage aber mit Karfreitag und seiner Auferstehung völlig gelöst. Durch Sterben und Auferstehen. Karfreitag und Ostern sind die Antwort auf die zentralen Fragen, die uns angehen. Und wer in der ARD geschaut hat, ich habe mir das mal wieder mal genehmigt, habe am Karfreitag reingeschaut, kein Sterbenswörtchen über Karfreitag. Man redet über einen Wal, der da nicht mehr richtig ist, ja auch nicht falsch, aber ja, das ist ja gar nicht das, was uns angeht. Ostern dann wieder die Frage, ja, was macht denn Ostern aus? Ostereier, Osterhase, Auferstehung, alles Mögliche wird da zusammengewürfelt. Aber man findet für die Frage nach dem Tod und nach Karfreitag keinerlei Wörtchen mehr. Keine Antwort. Und man weiß es ganz genau, dass das die zentralen Punkte sind. An diesen beiden Tagen hat Gott Stellung genommen zu der Frage des Bösen und zur Frage der Schuld und nach dem Tod. Wie am Karfreitag dort sein Sohn jämmerlich stirbt, ja, für die Schuld der Menschen, so hat er am dritten Tage dem Tod die Stirn geboten und deutlich gezeigt, diese Hand ist stärker. Stärker als die kalte Hand des Todes, die ja letztendlich für uns immer noch eine Übermacht ist. Aber die Antwort Gottes mit Ostern, ja, lässt nicht mehr uns in der Ratlosigkeit zurück, sondern reißt den Horizont, diesen göttlichen Horizont, mit seiner göttlichen Antwort auf Trauer, Tränen und was nicht alles mit Tod und Leid zu tun hat. Aus dem Grunde, ich bin jetzt immer als Landeskirchler so ein bisschen von den Perikopen geprägt. Das sind so die Vorschläge der Landeskirche zum Predigen. Und ich habe einfach Johannes 20, 11 bis 18 als Predigtext zugrunde gelegt. Ihr seht es auch hier. Normalerweise habe ich hier so einen Handzettel für jeden als Beipackzettel zum Mitnehmen. Da aber der Kopierer gestreikt hat, müssen wir es jetzt einfach auch mit der Folie hier vorlieb nehmen. Den Text, denke ich, kann man auch so gut lesen. Ich sehe es ja auch hier, okay, das könnte ich jetzt nicht mehr, das ist zu klein, aber macht nichts. Und die vier Punkte. da es hier Usus ist, beim Wort Gottes sitzen zu bleiben, lassen wir auch das so Usus sein. Ich lese Johannes 20, 11 bis 18. Wer seine eigene Bibel dabei hat, nehme sie doch bitte. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zum Haupt, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggenommen? Sag mir doch, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm hebräisch: Rabboni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühr mich jetzt nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er mir gesagt. Wir wollen nochmal danken, lieber Herr Jesus. Gib jetzt Licht von oben für dieses Auferstehungswort. Amen. Ich habe uns hier Osterlichter mitgebracht. Sie stehen auch schon hier unten dran. Das Ende des Schlusssteines als erstes Osterlicht. Das zweite, der unverrückbare Markstein. Das dritte Osterlicht, der feste Grenzstein. Und das vierte Osterlicht, der klare Wegstein. Wir fangen mit dem ersten Osterlicht an, das Ende des Schlusssteins. Ich möchte ja jetzt eigentlich so ein bisschen zu einem Spaziergang einladen, nicht an die Saale runter hier, sondern einfach auf den nächsten Friedhof. Und vielleicht ist es dort ein kleines Kapellchen, unbenutzt, auf der anderen Seite die Aussegnungshalle. Und dazwischen ein Labyrinth von Wegen und Kreuzen und Steinen verschiedenartigster Natur. Da ist da vielleicht der Bunsenstein mit schwarzen Buchstaben und dort vielleicht ein teurer Marmor mit goldenen Lettern und drüben eine behauene Pyramide mit ausgewaschener Schrift. Aber alle diese Zeichen, alle diese Grabsteine bescheinen eines, tja, der Grabstein ist der Schlussstein. Ein bitteres Ende wird hier markiert, ein Weg abgebrochen, der zu zweit so schön war. Eine Aufgabe hat aufgehört, die einen ausgefüllt hat. Eine Hoffnung ist dahin, die die Zukunft hell gemacht hätte. Grabstein als Schlussstein. Wer hat sie nicht schon schmerzlich erlitten? Wer hat die Tränen, die man dort geweint hat, nicht schon zählen wollen? Auch Maria ist davon nicht verschont geblieben. Sie wählte an Ostern denselben Weg raus auf den Friedhof, dort, wo Jesus liegt. Und es heißt, Maria aber stand vor dem Grab und weinte. Ja, es könnte auch jemand von uns gewesen sein. Nicht zu zählen sind die Menschen, die in solch einer schlimmen Situation letztendlich diese eigenen Erfahrungen machen, die so bitter sind, wenn man Abschied nimmt von einem lieben Menschen. Vor dem Grabstein stand sie und weinte, ein Weg abgebrochen, der damals im Flecken Magdala angefangen hat, Jesus sie aus dieser furchtbar teuflischen Bindung herausgeholt hat, in der sie drin war. Und sie ist ihm nachgefolgt. Eine Aufgabe hat aufgehört, die sie als Magd dieses Meisters ganz ausgefüllt hat. Eine Hoffnung war dahin, auf eine lichte Zukunft. Ein Grab ist ja viel mehr als nur ein Loch in der Erde und da liegt irgendwas drin. Es ist ja der Inbegriff des Endes eigentlich, alles Irdischen und Lebendigen. Am offenen Grab wird die Unwiderrufbarkeit des Abschiedes uns und seine Endgültigkeit schmerzhaft, trennend vor Augen geführt. Wenn wir unsere Gräber mit noch so viel Blumen verschönern und Kränzen schmücken, der Grabstein ist immer der Schlussstein. Er schneidet Verbundenes auseinander, er scheidet das Leben vom Tode. Grabsteine sind Schlusssteine enttäuschter Hoffnungen, aber nur so lange, wie der Schatten des Todes noch überdeckt. Wenn aber das Licht des Lebens angeht, hat alles ein ganz anderes Gesicht. Bei einer einsamen, traurigen Frau auf dem Friedhof wurde es durch den auferstandenen Jesus taghell. Der Grabstein war nicht mehr der Schlussstein. Und er hat auch jetzt seine Intensität und verloren. Und so steht Maria am Grab und schämt sich ihre Tränen nicht. Trauer, Enttäuschung, das war so das Ende. Und vor allem hat der Tod doch noch das letzte Wort. Hat er den Sieg behalten über Jesus? Und doch, nach seinen eigenen Worten, er hat doch gesagt, er ist Gottes Sohn. Des Todes Nacht stärker als Gottes Macht. Unfasslich. Christus ist doch gekommen, diese zwei Hauptprobleme zu lösen. Das Böse und der Tod. So sagt es Camus. Karfreitag, Tod. Was meint jetzt Ostern? Wie ist es nun mit Maria am Grab geworden? Am Ostertag. Merkwürdig, merkwürdig. Nicht indem sie wahrgenommen hat, dass das Grab leer war. Das leere Grab hat bei ihr eigentlich nur die Trauer noch weiter gesteigert. Nicht einmal die Begegnung mit den Engeln half ihr weiter. Wieso eigentlich zwei Engel? Da reicht doch auch einer, oder? Ja, eine wichtige Frage. In der Bibel ist alles mit Sinn und Zweck. Weißt du, es gibt die zwei Zeugen. Altes und Neues Testament sind die zwei Zeugen, wo Gott rechtsgültig festlegt vor sich selber, wie du gerettet und wie du verloren gehst. Wir haben immer die zwei Zeugen. Noah, Henoch. Der eine kommt vom Gesetz her, der andere von der Gnade. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Mose und Josua. Ja, dann haben wir Johannes den Täufer und unseren Herrn Jesus, der Vertreter des Gesetzes und der Vertreter der Gnade. Die zwei Zeugen waren damals nötig, um etwas rechtsgültig festzulegen. Hier haben wir vor Gott von Gott für die kommende Welt rechtsgültig festgelegt. Christus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist leibhaftig und wahrhaftig auferstanden. Deswegen diese zwei Zeugen. Wow. Jetzt haben wir was gelernt, gell? Also, ja, ist wichtig, dass man hier, da ist jedes Wort wichtig, ganz wichtig. Erst in dem Moment kriegt die Maria Licht für diese Gestalt, die ihr dort begegnet, in dem was passiert. Ganz einfach. Nur ein Name, der so, wie soll ich sagen, ein solches charakteristisches Moment hat, was Jesus jetzt hier tut. Maria. Er sagt nur ihren Namen. Und mit der Namensnennung ist der Maria der Vorhang nach oben weggezogen. Sie sieht auf einmal, wer der wirklich ist, nicht der Gärtner. Weil sie ja gedacht, ach, da ist irgend so einer. Ne? Nein, in dem Moment erkennt sie den Auferstandenen in seiner Macht und Schönheit. Maria erkennt ihn jetzt mit ihren eigenen Augen. Weder seine Gestalt, vorher hat sie ihn nicht richtig erkannt, weder die Gestalt noch das Gesicht, sie hat ja alles gesehen. Und erst in dem Moment, wo Jesus sie anruft und sagt, Maria, fällt der Vorhang runter. Oder geht er hoch. Ja, das ist das. Genau dasselbe ist auch bei uns und bei dir und bei mir. In dem Moment, ach, du kannst viel von Jesus hören und was weiß ich alles nicht und alles nett und schön. Du kannst Theologie rauf und runter studiert haben und deinen Professor gemacht haben und du bist noch lange nicht Christ. Erst in dem Moment, wo du hörst, Thomas, Renate, Christian, Anne, in dem Moment bin ich gefordert. In dem Moment bist du gefordert. Wenn du weißt, jetzt hat mich Jesus angesprochen. Jetzt bin ich nicht mehr nobody oder irgendeiner, sondern jetzt ist der Allmächtige mir begegnet mit seinem Wort. Kannst du das auch sagen, dass du das Anrufen Gottes mit deinem Namen mit Ja, hier bin ich, beantwortet hast? Wir schauen doch auf Paulus, nicht? Oh, das war doch ein Mann, heute können wir nicht Wasser reichen. Und dann ist er ganz großkotzig nach Damaskus, die will er alle abschlachten. Und Jesus schmeißt ihn vom Ross herunter. Und was ist das Erste, was er fragt? Herr, wer bist du? Das ist die erste Frage, die ihn jetzt bewegt. Und die zweite Frage, Herr, was soll ich tun? In dem Moment wusste er ganz deutlich, das ist Jesus, der ihm jetzt begegnet ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Das Ungeheuerliche, er spricht mit uns. Er kennt mich in- und auswendig. Was sagt Jesaja 53, Vers 1? Fürchte dich nicht. Ich habe dich nicht bei deinem Namen gerufen. Oder? Natürlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist doch das Anrufen Jesu. Das geht doch nicht darum, auch was möchten jetzt und wie hätten wir es denn gerne und sonst irgendwelche Schnickschnack-Sachen. Nein, es geht immer um die Besitzverhältnisse, die dann auf einmal völlig klar sind. Jetzt kann ich tun und lassen, vielleicht was ich will, obwohl ich nach dem freien Willen, da müssen wir mal gucken, ob das so in Ordnung geht. Ja. Aber in dem Moment, wo mich Jesus anruft, möchte er, dass diese Besitzverhältnisse sich gravieren und grundlegend ändern. Jetzt sitzt auf einmal nicht mehr ich auf dem Thron, sondern jetzt möchte Jesus auf meinen Thron. Ich kann auch sagen, nee, ich sitze nebenhin oder er sitzt nebenhin, das macht Jesus nicht lange. Jesus ist kein Beifahrer. Er möchte ein Steuer. Er möchte mein Leben, letztendlich dein Leben, regieren und führen. Wow, das erste Osterlicht, das Ende des Schlusssteines. Das zweite Osterlicht, der unverrückbare Markstein. Ein Markstein, ja, das ist so eine Sache. Wie wir dort in Bremen, da gibt es ja nur Handtücher zu kaufen. Ja, also Reihenhäuser mit Handtuch. Also ganz schmales Ding. Aber trotzdem, wir sind dankbar. Und dann haben wir gedacht, nun, dass nicht jeder und alles da in unserem Garten rumspaziert, haben wir gedacht, jetzt muss einfach der Gartenzaun her. Und dann haben wir einen Landschaftsgärtner besorgt und der sagt, wo ist denn der Grenzstein, wo ist denn der Markstein? Und man guckt, noch nie was gehört. Ja, und dann hat er geguckt und gebuddelt und der war ganz, ganz tief unten in der Erde. Aber da waren die Besitzverhältnisse klar geregelt. Da ist der Stein und der Nachbar hat es da und ich habe es da. Also, und jetzt, wenn Jesus so in dieser Dämmerung des Morgens heraustritt und den Namen Maria sagt, dann hat dieses Wort Besitz ergreifende Qualität. Maria, warum weinst du? Warum klagst du? Warum bist du so traurig? Maria, ich lebe, ich bin doch dir ganz nah. Ich habe alles in meinen Händen. Maria, du gehörst mir, nicht den Mächten des Todes. Du gehörst mir. Du stehst auf der Gemarkung des Himmels. Du zählst nicht mehr für die Gewalten der Finsternis, sondern jetzt gehörst du mir. Konnte sie anders als jetzt dieses eine Bekenntnis loslassen, Rabuni, Meister, Herr? Können wir anders, wenn Jesus uns angesprochen hat, als dieses eine Bekenntnis sagen, Herr, wer bist du? Herr, was soll ich tun? Niemand muss mit seinen eigenen Tränen fertig werden. Jeder ist in Hör- und Rufweite des Auferstandenen. Immer wieder tritt der Auferstandene in das Leben von Menschen hinein, die manchmal gar nicht gedacht haben, dass sie auf einmal gemeint sind. Ich hatte es gestern am Freitag schon mal ganz kurz angesprochen. Ich auch nie, Opa. Lebe Mann. M, Mädchen, Motorrad, Musik, ja, alles mit M. Das war so mein Leben. Und dann greift Jesus hinein in unser Leben. Bei 110, 120 schmeißt er uns nicht vom Pferd, sondern vom Motorrad herunter. Vollbefahrene Autobahn. Und uns ist nichts passiert. Ein Wunder vor unseren Augen. Wer bei 110, 120 absteigt, da bleibt meist nicht viel übrig. Außer man kriegt noch was für einen Sarg zum Zusammenkratzen. Und da wussten wir genau, hier hat Jesus jetzt uns beim Namen gerufen. Thomas, Renate, was ist mit euch? Oh, schwitz. Und wir haben es zum Glück beantworten dürfen, in positiver Weise. Ich denke an die zwei Jünger, die völlig frustriert auf dem Marsch nach Emmaus sind. Und dann kommt Jesus so ein bisschen aus der Seitengasse heraus, so aus dem Waldweg, und trifft die zwei Herren und fragt sie noch, ja, was soll ich mir so, im Schwäbisch würde man sagen, was lasst mir so der Riesel nachhängen? Also, nicht, warum guckt ihn ihr so traurig? Und die zwei Jünger, die haben natürlich gleich aufgetischt und haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Da haben sie den einen jetzt ans Kreuz hin, wo wir doch gedacht haben, endlich kommt derjenige, der mit den Römern aufräumt. Macht kurzen Prozess. Der Sozialreformer. Jawohl, Brot hat er schon verteilt gehabt an 5000. Aber das war jetzt, und jetzt haben sie es nur gesehen, ha, der hängt am Kreuz und ist tot. Und jetzt kommt da so Frauen, so wirres Gefasel, haben den gesehen anscheinend, aber da glauben wir nicht dran. Tja, vielleicht haben sie auch gedacht, was ist denn jetzt hier für ein Alleinstellungsmerkmal bei Jesus? Was ist denn hier so unverwechselbar? Was ist denn jetzt hier das, was Jesus ausmacht und das, was seine Kraft ausmacht? Tja, manche haben wie diese zwei Herren auch falsche Vorstellungen von Jesus. Die einen sagen, oh, das ist so ein bisschen ein Religionsstifter, Buddha, Konfuzius, Mohammed und Mao, es spielt überhaupt keine Rolle, langst irgendwo rein in den Topf und holst einen raus, triffst immer den Richtigen. Oder andere sagen, oh, das ist so ein Vorkämpfer für Frieden und Freiheit, Sokrates, Goethe, Gandhi, ach was, alles in einer Linie und Jesus da hinten noch ein bisschen eingereiht. Nein. Das Alleinstellungsmerkmal Jesu ist ganz klar Auferstehung. Und wir merken, es hängt alles an dieser Auferstehung. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er einer dieser vielen Netten in einer Reihe. Das wäre alles erledigt. Und jetzt meldet sich Jesus nicht mit einer Schlagzeile in der Tagesschau oder irgendwie in der Bildzeitung. Ja, Bild sprach als erstes mit der Leiche. Sondern die zwei Jünger kriegen jetzt eine Bibelstunde, die hat sich gewaschen. Weißt du warum? Weil Jesus ihnen jetzt nämlich auf einmal verdeutlicht, er hat ihnen gezeigt, was in den Propheten und in Mose sich auf ihn bezieht. Also Christus im Alten Testament. Kennst du den schon? Christus im Alten Testament. Da muss Abraham seinen Sohn auf den Altar legen. Das versteht man sonst nicht. Da geht man irre dran. Wie kann ein Gott so etwas letztendlich fordern? Und wenn ich jetzt sehe, dass Abraham nichts anderes dort macht, als schon vorgeschattet das Kreuz. Dort sagt noch ein Engel, stopp, da haben wir ihn wieder, hol den raus, Junge runter, wieder geopfert. Alles gut. Und dort am Kreuz, da brüllt keiner und sagt, Vater, jetzt nimm doch den Kerl endlich runter. Da hat es doch noch ein Lamm. Das können wir hinhängen. Nein, das heißt Christus im Alten Testament. Olaf Latzl ist einer der wenigen, die über dieses Thema ausführlich auch predigt. Es gibt eine ganze Menge an Kirchenvätern, die hier wunderbarerweise gearbeitet haben. Johann Jakob Rambach kann ich nur empfehlen. Christus in Mose, ein Buch, 1500 Seiten, der das klein gearbeitet hat in einer wunderbaren Weise. Ein Friedrich Hiller, unser Liederdichter aus dem Schwäbischen, ja, das System Christi im Alten Testament, auch alles wunderbare Bücher, genau dieselbe Thematik, wo Christus im Alten Testament ist. Das Yom Kippur, das große Versöhnungsopfer, verstehe ich nur von Christus, von der großen, von dem großen Opfer, was er auf Golgatha letztendlich getan hat. Alles Vorschattung aus dem Alten Testament. Und jetzt kriegen diese zwei Jungen dort diese Bibelstunde. Oh, ich wäre da gerne dabei gewesen. Was hat Jesus da nicht wahrscheinlich ihnen alles erzählt? Und es hat immer noch nicht geraschelt bei denen da. Erst in dem Moment, wo wieder etwas ganz Charakteristisches kam, das Brotbrechen. Auf einmal gingen ihnen die Jalousien hoch und sie haben gesehen, das ist doch Jesus. Und dann ist er wieder gegangen. Sie haben ihn dann noch kurz halten wollen. So ist der Schlussstein zum Markstein geworden. Ein drittes, der feste Grenzstein. Ja, der Grenzstein, der tut den Grenzverlauf ein Stück weit deutlich machen. Welches Land gehört wem? Ja. Es gibt so eine Raubritterzeit, ein Slogan, Reiten und Rauben ist keine Schande, das tun selbst die Besten im Lande. Ja, also da hat man auch gesagt, nur uns interessiert doch mein und dein nicht, wir nehmen, was wir brauchen. Aber jetzt wird deutlich die Grenze festgesetzt, Zutritt nicht gestattet, bis hierher und nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Und als Maria ihn erkannte, war natürlich das Erste, ja, jetzt wollen wir da mal richtig schauen, den wollen wir festhalten. Der darf nicht wieder weg. Und Jesus sagt, stopp. Ja, ich bin noch nicht aufgefahren. Das heißt also, sie wollte die Probe machen. Sie wollte die Richtigkeit dieser Dinge, die sie da jetzt so kriegt, ein Stück weit handfest in der Hand haben. Sie sucht einwandfreie Beweise. Aber Jesus sagt, stopp. Aber Jesus weist hier Maria zurück. Kurz, fast schroff, sodass sie ihm nicht widersprechen kann. Rühr mich nicht an, schneiden scharf ist dieser Befehl. Und damit weist Jesus letztendlich auf den eigentlichen Osterglauben hin. Nicht das Anlangen oder sonst irgendwas. Ein Thomas kriegt doch auch gesagt, hier lang hin. Ja, und so groß, ne, tönt er rum hier. Also wenn ich nicht meine Finger da reinlege und so, dann spielt sich nichts ab. Und dann steht Jesus vor ihm und sagt, du, jetzt kann, ne, probier. Und was war? Er fällt eigentlich auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Da war nichts mehr mit hinlangen und beweisen oder sonst irgendwas. Es hat völlig ausgereicht, was Jesus ihm hier angeboten hat. Wahrer Osterglaube hängt an der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und so bestimmt Jesus hier am Ostermorgen den Grenzverlauf. Er macht für jedermann klar, hier ist Lebensgebiet euer zu Ende und dort beginnt Herrschaftsgebiet des Höchsten. Die Grenzen stehen fest. Wenn Jesus die auf ihn zustürzende Maria zurückstößt, dann will er ein Stück weit diese geheimnisvolle Trennungsmarkierung, die Trennungslinie ein Stück weit verdeutlichen, diesseits und jenseits. Die Zeit und Ewigkeit Gott und ja, Mensch voneinander trennt. Und wir würden ja zu gerne auch mal so einen Blick hinter diesen Horizont tun. Nicht? Ein Indianerstamm, glaube ich, die nannten die Christen, das sind Leute, die hinter den Horizont gucken können. Interessant, ja. Die hinter den Horizont gucken können, da kann man normalerweise nicht hingucken. Aber die wussten genau, die haben etwas, was über das hinausgeht, was eigentlich uns sonst die ultimative Grenze darstellt. Den Blick über hinter die Grenze. Helmut Thielicke, der Hamburger Theologe, sagt dazu, ich weiß nicht, wie es in der ganz anderen Dimension der Ewigkeit aussieht. Aber eines weiß ich, dass ich die Stimme des guten Hirten wiedererkennen werde, die mich heute, wo ich noch lebe, beim Namen ruft und mir vertraut ist. Das ist doch köstlich. Wir werden Jesus sehen. Jesus in seiner Schönheit. Du weißt so, da freue ich mich schon ungeheuerlich drauf. Auch wenn ich hier noch einige Jahre hoffe, wirken zu können, ja. Aber das ist mein Sehnen und Trachten. Herr, das muss ein Jubelschrei sein, ohne Ende. Und es wird ein ewiges Halleluja geben. Ein ewiges Staunen über das, was Jesus für mich getan hat. Für mich und auch für dich. Ja, Gott hat mit diesem Auferwecken seines Sohnes eine Heilstat letztendlich vollbracht, die alles Irdische hinter sich lässt. Sie hat ein begleitendes, es ist letztendlich ein begleitendes Zeichen in Raum und Zeit und daran lässt sich nicht rütteln. Unser Glaube entsteht nicht an Zeichen, das sehen wir bei der Maria, sondern der Glaube entsteht am Wort Gottes. Das ist das. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Das will sagen, die Gottverlassenheit hat jetzt am Kreuz sich in erschütternder Weise als Tatsache herausgestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt aber ist sie überwunden durch die Kraft der Auferstehung, die hier letztendlich Gott uns zeigt. Gott hat den Schrei am Kreuz gehört und in der Auferweckung sich zu seinem Sohn bekannt, dass das, was er alles gesagt hat, alles klitzeklein war. Er hat den Tod überwunden, neues Leben ist möglich gemacht. Leben mit Gott, ewiges Leben, ein Leben, das auch hier der Tod zwar auseinanderdividiert und zerreißt, aber wo es weitergeht, wo es in der ewigen Herrlichkeit letztendlich dann weitergeht. Der Tod als Schlussstein ist nicht beseitigt. Ich weiß nicht, wer noch nächstes Jahr dann hier sitzt. Ja, das wissen wir nicht. Vielleicht ist Jesus schon wiedergekommen. Dann ist alles Makulatur. Ja, schön, nicht? Aber das wissen wir nicht. Und so ist das Sterben der Christen seit Ostern nicht mehr ein Hingehen in irgendwelche nebulösen Bereiche, sondern ein Heimgehen zum Vater. Ich weiß nicht, ob du das geistliche Rüstzentrum in Krelingen kennst, Walsrode. Und dort war der Heinrich Kemner, der das Ganze hat entstehen und aufziehen können. Und wie seine Mutter im Sterben lag, sagte sie zu dem Arzt, jetzt geht's nach Hause. Ist das nicht köstlich? Jetzt geht's nach Hause. Wunderbar. Und ein letztes noch. Das vierte Osterlicht, der klare Wegstein. Ein Wegstein, ja, was macht er? Denjenigen, die da ein bisschen rumirren, haben sie früher den Weg gezeigt, nicht? Da war so ein langer Arm und dann stand da drauf, nicht? Nach Hof. Also, von Stuttgart nach Hof, ne? Das war der Zeiger dahin. Also grobe Richtung Osten. Na, dann wusste er schon, also, da kann man sich dann, und dann gab es immer wieder solche Orientierungssteine für Wackelkandidaten, die einfach auf dem Wege sich befanden. Und nun wusste der Ortskundige, aha, Hof, jawohl, die Richtung, die müssen gehen. Gab es noch keine Autobahnen und so weiter. Heute haben wir da blaue Schilder, also das geht auch. Ja, die Richtung stimmt, dort muss ich hingehen. Wenn Jesus jetzt zu Maria sagt, geh zu deinen Brüdern, dann zeigt er den Weg, dann weist er die Richtung, dann macht er ihr Füße. Vielleicht wäre sie ja gerne sitzen geblieben, um jetzt mit ihrem Freund ein wenig alleine zu sein und mit Jesus zu sprechen. Vielleicht wäre sie gerne stehen geblieben, um diesen Augenblick auch ganz auszukosten. Ja, wo man vielleicht gesagt hätte, oh, verweile doch, du bist so schön. Martin Luther sagt jetzt dazu, da macht Christus aus Maria eine Predigerin. Dass sie muss Meisterin und Lehrerin der Apostel sein und befiehlt ihr solche Botschaft, geh hin. Maria ist hingegangen, ja. Das Wort Jesu wurde ihr zum Wegstein. Sie wurde zur Anführerin eines langen Zuges, ja, der durch die Geschichte hindurchgeht. Sie wurde zur Spitze einer endlosen Kolonne, die für Ostern demonstrieren. Man könnte fast sagen, sie ist die erste Ostermarschiererin gewesen. Ja. Das ist auch so überhaupt. Aber sie posaunt nicht, oh, ich habe den Krieg gesehen, ich habe den Mord gesehen und was weiß ich alles, sondern ich habe den Herrn gesehen. Das ist die Botschaft, nach der die Welt hungert. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist die Botschaft, nach der die Welt doch lechzt. Das ist die Botschaft, nach der die Welt letztendlich ein Verlangen hat. Ich habe den Herrn gesehen, das Leben, Liebe und Hoffnung bringt. Wer von Ostern her lebt, ist in dieser Welt das Zeugnis der Tat schuldig. Das Zeugnis des hoffenden Herzens, wo nichts mehr zu hoffen ist. Das Zeugnis der helfenden Hände, der Diakonie, inmitten einer Menschheit, die nur noch ans Verdienen denkt und nicht mehr ans Dienen. Das Zeugnis des langen Atems göttlicher Geduld, ja, die auch mit Menschen, wo man schon längst gesagt hat, alles verloren, ja, nicht aufhört zu hoffen. Wer von Ostern her lebt, in dieser Welt, das Zeugnis des Trostes schuldig ist. Denn er weiß etwas zu sagen von einem neuen Charakter dieser Grabsteine. Der Horizont ist aufgerissen. Wer von Ostern her lebt, wird aller Resignation den Kampf ansagen, weil er weiß, dass Gott mit der Auferweckung seines Sohnes mitten in einer vergehenden Welt Neues geschaffen hat. Wunderbar. Auch wir brauchen einen Osterspaziergang, nicht auf den Friedhof. Wir dürfen nicht an den Gräbern sitzen bleiben. Wir dürfen auch nicht an unseren Kirchhöfen stehen bleiben. Wir müssen uns auf die Füße machen. Weißt du, was Christoph Blumhardt aus Mödlingen sagt? Der große Erwecker 1850. Christen sind Protestleute gegen den Tod. Also wunderbar. Ne? Protestleute gegen den Tod. Solche Leute braucht Jesus. Heute Morgen, ich komme gerade aus dem Haus raus, wollte aus dem Auto noch was holen. Da kommt mir einer mit so Wanderstöcken am Bürgersteig entlang. Ich dachte, Herr, oh, jetzt ich grüße ihn und sage, wissen Sie schon das Neueste? Nee, Jesus ist auferstanden. Oh, der hat mich ganz kariert angeguckt, aber das macht nichts. Wir wollen es weiter sagen. Das muss es doch sein. Wir als Protestleute gegen den Tod. Gott braucht Ostermarschierer in ganz anderer eigener Art, dass wir wieder hingehen. Gott braucht Demonstrierer für das Leben. Schau, wir brauchen wieder eine neue Motivation dieses Auferstandenen. Und weißt du, wenn uns die Liebe zu Jesus nicht treibt, zu dem Auferstandenen, dann gehe ich nicht hin. Es ist so wichtig, dass wir nicht hingehen, weil wir sagen, ah ja, oh, jetzt hat er gesagt, ich muss gehen und das ist ja auch ein Traktat und ich gucke schon ein bisschen weg, ja. Sondern, dass ich ihn freundlich einlade, sage, du brauchst doch auch Jesus. Der ist doch für dich auch gestorben, dass du leben kannst. Grabsteine sind keine Schlusssteine mehr, nein. Im Osterlicht sieht alles ganz anders aus. Amen.